Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, der gefallene Mensch ist von sehr vielfältigen Leiden heimgesucht. Zu ihnen gehören auch die sogenannten Neurosen. Eine besonders merkwürdige Neurose ist der Zähl- und Rechenzwang. Das ist also der von innen kommende Drang eines Menschen, alles, was ihm begegnet und was irgendwie zählbar ist, zur Kenntnis zu nehmen und zusammenzurechnen. So die Quersumme von Autonummern oder auch der Lieder, die an der Liedtafel angegeben sind. Ein wirklich von dieser Neurose heimgesuchter Mensch hätte schon längst die Kassetten dieser Decke gezählt oder auch die Steinplatten auf dem Boden errechnet, selbst wie viele sich da befinden müssen, wo der Teppich ausgelegt ist. Zahlenspiele haben ja, liebe Gläubige, den Menschen schon immer gereizt und das nicht nur im eigentlich mathematischen Bereich, sondern unter anderem auch in der Religion. Da ist die große, viele Menschen beschäftigende, ja quälende Frage, wie viele denn eigentlich werden gerettet werden? Wie groß ist auf der anderen Seite der Anteil der Menschen, die verloren gehen, verdammt werden? Wenn wir uns über diese Frage Gedanken machen, dann müssen wir, liebe Gläubige, auch wenn es uns unangenehm ist, zur Kenntnis nehmen, dass der weitaus größere, der größte Teil der Geschichte der Christenheit und ihrer Theologen nicht von dem Heilsoptimismus erfüllt war, den wir heute erleben. Im Gegenteil. Viele, ja die meisten der großen Theologen und auch der Heiligen gingen davon aus, dass ein nicht unbedeutender, ja das vielleicht sogar der größere und größte Teil der Menschen verloren gehe. Und nun zu den Zahlenspielen. Im Mittelalter war die Auffassung verbreitet, sie wurde etwa vom heiligen Kirchenlehrer Anselm von Canterbury und von den großen Theologen des Franziskanerordens gelehrt, die Menschen seien dazu bestimmt, jene Plätze einzunehmen, die von den gefallenen Engeln verlassen wurden. Das heißt, die Geschichte der Welt dauert so lange, bis die Zahl der gefallenen Engel durch erlöste, gerettete Menschen aufgefüllt ist. Und dann können wir eigentlich, liebe Gläubige, nur hoffen, dass möglichst viele Engel von Gott abgefallen sind. Dass also noch viele leere Plätze im Himmel auf Menschen warten, die sie einnehmen. Aber durch solche Überlegungen ist eigentlich nichts geklärt, denn der Mensch will ja eben auch die Zahl wissen. Über die Anzahl der abgefallenen Engel ist uns jedoch in der göttlichen Offenbarung nichts gesagt. Waren es viele Hunderte, die sich Luzifer angeschlossen haben, Tausende, Millionen, gar Abermillionen? Wir wissen es nicht. Jedenfalls bestand auch unter den großen Kirchenvätern und allen voran, dem heiligen Augustinus, eine eher pessimistische Auffassung über die Zahl der Geretteten. Der heilige Kirchenvater Augustinus vergleicht die Menschheit mit der Situation bei der Sintflut. Fast alle gehen unter den hereinbrechenden Wassern elend zugrunde. Die Kirche ist die neue Arche Noah und nur wenige sind es, die in ihr über die Fluten sicher hinweggetragen werden, der Vollendung entgegen. Oder, um es in einem anderen Bild zu sagen, die Menschheit gleicht einem untergehenden Schiff. Hier und da aber sind es verschiedene treibende Balken, die sich im Meer befinden und an denen sich die Menschen festhalten können. Balken, die vom Kreuz Christi genommen sind. Aber viele, sehr viele, so der heilige Augustinus, gehen unter. Sie bilden, um seinen schrecklich klingenden lateinischen Ausdruck zu benutzen, die Massa Damnata, die verdammte Masse der Menschen. Und dazu werden dann auch verschiedene Schriftstellen angeführt. Unser Herr selbst sagt, dass steil und schmal der Weg ist, der in den Himmel führt, breit und abschüssig hingegen die Bahn, die ins Verderben geleitet. Und viele, so sagt er, wandeln auf solchen Pfaden. Ja, eher gelangt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher, also ein Mensch, der sich an Hab und Gut hängt, in den Himmel kommt. Hören oder lesen wir solche Worte Jesu, dann möchten wir mit den damaligen Zuhörern entsetzt ausrufen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und die Antwort Jesu damals wie heute, was für Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Aber liebe Gläubige, es sind eben in der Bibel nicht nur allgemeine Worte zu finden, sondern wir treffen auch auf genaue Zahlenangaben oder Aussagen, aus denen man versucht hat, das Verhältnis zwischen den Geretteten und den Verdammten gleichsam auszurechnen. Da ist vor allem die fürchterliche Aussage in der Apokalypse von den 144.000 Bezeichneten, also den Freunden Gottes, die in sein Reich, in das himmlische Jerusalem eingehen. Man stelle sich einmal vor, 144.000, das sind weniger Menschen, als heute in einer Stadt wie Luzern leben. Und diese dann aber gerechnet auf die ganze Menschheitsgeschichte, auf alle, die jemals hier auf Erden lebten. Von manchen Sekten sind die 144.000 wörtlich, numerisch verstanden worden. Und deshalb versteht man auch nicht, warum solche Sekten wie die Zeugen Jehovas Mission betreiben. Denn mit jedem, der ihnen beitritt, wird ja die Chance unwahrscheinlicher, dass man selbst zu diesen 144.000 gehört. Deshalb hat die rechtgläubige Christenheit, hat die katholische Kirche sich niemals einem solchen wörtlichen Verständnis der 144.000 angeschlossen, sondern darauf hingewiesen, dass die Zahl 12 die Zahl der Vollendung ist, die symbolische Bedeutung der 1000 aber die unüberschaubare Menge ist. Und so ergeben 12.000 mal 12.000 eben 144.000 und das heißt eine Menge, die niemand zu fassen vermag. Aber auch im heutigen Evangelium befindet sich eine Stelle, die, wenn man sie auf das Verhältnis zwischen den Geretteten und den Verdammten interpretiert, erschreckend ist. Von den 10 Geheilten kehrt nur einer zurück. Und weil, liebe Gläubige, es eben nicht ausreicht, einfach einmal durch die Taufe vom Aussatz der Sünde, von dieser tödlichen Krankheit erlöst worden zu sein, weil man vielmehr auch selbst darauf antworten muss, nämlich in Dankbarkeit und Glaube zu dem gehen muss, der uns dieses Geschenk gemacht hat. Deshalb kann man das heutige Gleichnis so verstehen, dass eben von 10 Menschen, denen Gott die Wiedergeburt aus dem Wasser und dem Heiligen Geist geschenkt hat, nur wenige wirklich darauf antworten. Sich also auf den Weg zu Jesus machen und mitwirken mit der großen Gnade, die sie als Anfangskapital erhalten haben. Und folglich würde nur ein Zehntel aller Getauften gerettet werden. Es ist übrigens eine interessante Beobachtung, auf die manche geistlichen Schriftsteller hingewiesen haben, dass sich wirklich unter den gläubigen Menschen es sich etwa nur um ein Zehntel handelt, das sich durch Dankbarkeit Gott gegenüber auszeichnet, das sich bemüht, auf seine Gnaden etwa mit persönlichen Opfern und Verzicht zu antworten und das auch in einer praktizierenden Gemeinde von Katholiken beispielsweise nur ein Zehntel nach dem Empfang der Heiligen Kommunion in der Kirche noch zu einer Danksagung verbleibt. Aber immerhin gegenüber den 144.000, versteht man sie wörtlich, wäre das ein Fortschritt. Denn allein bei zig Millionen Menschen, die heute in der Welt leben und bei vielen, vielen, die davon das Sakrament der Taufe empfangen haben, käme doch eine beträchtliche Summe zusammen. Und trotzdem, es ist nicht gerade beflügelnd, Optimismus stimmend. Denken wir uns hier, unter den Anwesenden würde nur jeder Zehnte das ewige Heil erlangen. Ich glaube, Zittern und Furcht überkämen uns. Und nochmals eine andere Stelle, die für manche großen Theologen Anlass war, sich über das Verhältnis zwischen den Geretteten und den Verdammten Gedanken zu machen. Jesus stirbt am Kreuz. Der eine von den mit ihm Gekreuzigten wendet sich von ihm ab und verharrt in dieser Ablehnung des Gottessohnes bis zum Ende, während der andere sich nach einiger Zeit ihm zuwendet: Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich gehst. Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Die daraus vielfach gezogene Folgerung wäre dann, dass etwa eine Hälfte der Menschen das Heil annimmt und gerettet wird, während die andere im Widerstand gegen Gottes Liebesinitiative verharrt. Dem würden ja auch etwa die Zahlenverhältnisse im Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen entsprechen. 5 dürfen eintreten in den Festsaal, 5 aber müssen aufgrund ihres Versäumnisses draußen bleiben, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Und an noch vielen anderen Stellen im Evangelium halten sich die Geretteten und die Verdammten, wenn man es einmal so auslegen will, die Waage. Aber liebe Gläubige, allein aus der Widersprüchlichkeit solcher Zeugnisse erkennt man dann doch leicht, dass es so nicht gemeint sein kann. Ja, wir haben überhaupt kein Recht, uns Rechnungen hinzugeben. Gott allein weiß, wie viele Menschen schlussendlich in seine ewige Herrlichkeit gelangen werden. Die verschiedenen Aussagen, die wir da vernommen haben, haben für uns vor allem einen warnenden, einen aufrüttelnden Charakter. Sie wollen uns aber ganz offensichtlich nicht über konkrete Zahlenproportionen informieren. Was hätten wir denn auch davon? Gott offenbart uns aber nur, was für uns und unseren Weg zu ihm von wirklicher Bedeutung ist. Wissen wir also gar nichts darüber? Doch, liebe Gläubige, 2 ganz grundlegende Wahrheiten gehen aus der Heiligen Schrift hervor und sind von der Kirche verbindlich als zu glaubend uns vorgelegt worden. Über sie kann daher für einen gläubigen Katholiken kein Zweifel bestehen. Die erste Wahrheit: zum Eintritt in das himmlische Jerusalem, zur Hochzeit des Lammes, müssen wir das hochzeitliche Gewand der Gnade tragen. Und das heißt in der Sprache der kirchlichen Liturgie das Taufkleid oder in der Sprache des Katechismus die heiligmachende Gnade, die wir eben bei der Wiedergeburt aus dem Wasser und dem Heiligen Geist empfangen haben, die durch gute Werke, durch Gebet, durch würdigen Empfang der Sakramente vermehrt wird, die aber durch die Sünde geschädigt und durch die Schwere, die Todsünde, sogar verloren geht. Und deshalb die unverbrüchliche Lehre der Kirche: wer imstand der schweren Sünde aus dieser Welt scheidet, der geht mit Sicherheit für immer und ewig verloren. Das, liebe Gläubige, ist nicht der Standpunkt von irgendwelchen doktrinären Hardlinern, sondern es ist die unverbrüchliche, verbindliche, dogmatische Lehre der Kirche, wie sie beispielsweise im Jahr 1215 auf dem 4. Laterankonzil und seither immer wieder vorgetragen, ja auch in dem Katechismus der katholischen Kirche, der unter Papst Johannes Paul II. Publiziert wurde, zitiert wird. So ist es und so bleibt es. Und niemand, der sich als Katholik bezeichnet, hat ein Recht, diese Wahrheit in Zweifel zu ziehen. Aber zugleich gilt ebenfalls als eindeutige christliche katholische Lehre, was der heilige Paulus an Timotheus schreibt: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Diese Lehre wird von der Kirche als der allgemeine Heilswille Gottes bezeichnet. Sie steht im Gegensatz zu all den Irrlehrern, die behaupteten, etwa mit Calvin, Gott habe eine bestimmte Zahl von Menschen für den Himmel und eine andere aus reiner Willkür für die ewige Verdammnis bestimmt. Diese katholische Lehre steht aber auch entgegen dem Jansenismus, der behauptete, Gott habe einen eingeschränkten Heilswillen. Er wolle nicht wirklich, dass alle Menschen gerettet werden. Die Jansenisten sagten dann auch, Jesus Christus ist weder für alle noch für viele gestorben, sondern für wenige hat er sein Blut vergossen. Daher die bekannten Darstellungen des Gekreuzigten im Jansenismus, der nicht seine Arme weit ausgebreitet hat, um uns alle zu empfangen, kommet alle zu mir, wenn ich von der Erde erhöht bin, dann will ich alle an mich ziehen, sondern der seine Arme steil empor zum Himmel gerichtet hat. Also der allgemeine Heilswille, der freilich keine Vorherbestimmung bedeutet, Gott will, dass alle gerettet werden, aber indem sie in Freiheit von der Gnade bewegt, auf seine Liebe antworten und sich durch ein Leben des Glaubens und der guten Werke in dieser Welt auszeichnen. Beide Wahrheiten mögen für unser Empfinden in einer gewissen Spannung zueinander stehen, aber, liebe Gläubige, so ist es in der ganzen Welt der christlichen Mysterien. Wir können sie uns eben nicht so in unserem Kopf zusammendenken wie irgendwelche irdischen Tatsachen. Und so gilt dann auch für uns, dass wir uns nicht Kalkulationen und Spekulationen hingeben. Also nicht eine Art von religiösem Rechen und Zählzwang erliegen soll. Die Lage ist nach Auffassung der Kirche und ihrer authentischen Zeugen ernst. Man denke etwa an die Erscheinung der allerseligsten Jungfrau in Fatima. Hier hat sich eine besorgte Mutter gezeigt und den Kindern auch den Blick in die Hölle eröffnet. Und diese war keineswegs leer. Die Lage ist ernst, aber sie ist nicht zum Verzweifeln. Gott allein prüft Herz und Nieren. Gott allein wird jedem Menschen zutiefst gerecht. Voller Erbarmen. Und wir haben eine Schar von himmlischen Freunden, die für uns am Throne der ewigen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit eintreten. Besser also, liebe Gläubige, als darüber nachzugrübeln, wie sich das Verhältnis der Geretteten und der Verlorengehenden genau verhält, ist es, dass wir uns wie der eine unter den 10 Aussätzigen verhalten, nämlich sogleich, nachdem wir von Gott beschenkt werden. Und an welchem Tag geschieht das nicht? Wir werden unablässig beschenkt, sogleich also zu ihm hinzulaufen, ihm zu danken und das nicht nur mit Worten, sondern mit unserem ganzen Leben und auch andere zu dieser Dankbarkeit zu motivieren, zu animieren. Darin liegt für uns die allergrößte, die hoffnungsvolle Gewissheit, dass wir zu denen gehören, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Dass wir also zu der für uns abgrundtief geheimnisvollen Zahl derer gehören, die eingeschrieben sind in das Buch des Lebens und die einmal ihren Herrn und Gott im himmlischen Jerusalem loben und preisen und ihm danken werden in alle Ewigkeit. Amen.